Mum bückte sich. »Ich glaube, du solltest jetzt nach Hause gehen«, sagte er.
Das Kind sah zu ihm auf. »Bist du ein Wächter?«,
fragte es. »Nein«, erwiderte Mum. »Und ja.«
»Was ist mit dem König passiert, Wächter?«
sagte Mum. »Vielleicht hat er den Platz verlassen, um irgendwo ein Nickerchen zu machen.«
»Meine Tante sagt, ich soll nicht mit Wächtern sprechen«,
verkündete das Kind. »Hältst du es vielleicht für eine gute Idee, nach Hause zurückzukehren und dir zu erzählen, wie gehorsam du gewesen bist?«, fragte Mum.
»Meine Tante sagt, wenn ich ungezogen bin, setzt sie mich aufs Dach und ruft den Drachen«,
plauderte das Kind.
»Meine Tante sagt, es frisst einen ganz auf und fängt mit den Beinen an, so dass man dabei zusehen kann.«
»Warum gehst du nicht nach Hause und richtest deiner Tante aus, dass ihre Erziehungsmethoden den besten Traditionen Ankh-Morpork's entsprechen?«, erwiderte Mum. »Lauf jetzt.«
»Mir zermalmt die Knochen«, fuhr das Kind fröhlich fort. »Und wenn er sich den Kopf vornimmt...«
»Er hockt dort drüben«, rief Mum. »Der große böse Drache, dem es so sehr gefällt, Knochen zu zermalmen. Geh jetzt heim!«
Das Kind beobachtete den schuppigen Riesen auf dem zerschmetterten Podium.
»Ich habe noch nicht gesehen, wie er jemanden gefressen hat«,
beklagte es sich. »Verzieh dich, wenn du dir keine Backpfeife holen willst«, knurrte Mum.
Damit schien er eine gewisse Wirkung zu erzielen. Das Kind nickte verständnisvoll.
»Na schön. Kann ich noch einmal Hurra rufen?«
»Wenn du unbedingt willst«,
Mum ächzte leise.
»Hurra!«
»Kein Wunder, dass es so schwer ist, in dieser Stadt für Ordnung zu sorgen«, dachte Mum.
Erneut sah er hinter dem Zierbrunnen hervor.
»Du kannst sagen, was du willst«, erklang eine Stimme über ihm. »Meiner Meinung nach ist er ein wahres Prachtexemplar.«
Mums Blick glitt an dem Brunnen empor und erreichte schließlich das oberste Becken.
»Ist dir aufgefallen, dass jedes Mal ein Drache erscheint, wenn wir uns begegnen?«
Sippel Käsedick stützte sich an einer verwitterten Statue ab, kletterte herunter und bedachte Mum mit einem bedeutungsvollen Lächeln.
»Ob das ein Zeichen für uns ist?«
»Er hockt einfach da«, erwiderte Mum hastig. »Beobachtet nur. Vielleicht wartet er auf etwas.«
Der Drache blinzelte mit jurassischer Geduld. Die Straßen am Rande des Platzes waren noch immer voller Menschen.
»Das ist der typische Ankh-Morpork-Instinkt«, dachte Mum. »Lauf weg und bleib dann stehen, um festzustellen, ob anderen Leuten irgendetwas Interessantes zustößt.«
In den Trümmern neben den vorderen Tatzen des Ungetüms bewegte sich etwas. Der hohe Priester des blinden Io stand auf, strich sich Staub und Holzsplitter vom Umhang. In der einen Hand hielt er noch immer die hastig angefertigte Krone. Mum sah, wie der alte Mann aufblickte und in zwei rote Augen starrte, von denen ihn nur knapp 2 Meter trennten.
»Können Drachen Gedanken lesen?«, fragte Mum.
»Ich bin sicher, dass meine jedes Wort verstehen, das ich sage«, zischte Lady Käsedick. »Oh nein, der Narr gibt ihm die Krone!«
»Ein kluger Schachzug, nicht wahr?«, erwiderte Mum. »Drachen mögen Gold. Es ist so, als werfe man einen Stock, den der Hund holen soll, stimmt's?«
»Nein, das glaube ich eigentlich nicht«, wandte Lady Käsedick ein. »Drachen haben einen sehr gut ausgeprägten Geruchs- und Geschmackssinn, weißt du?«
Der große Drache betrachtete den kleinen, goldfarbenen Gegenstand. Ganz behutsam streckte er eine Klaue aus und nahm das Objekt aus den zitternden Händen des Hohepriesters.
»Wie meinst du das?«,
fragte Mum und beobachtete, wie sich die Klauen langsam dem breiten und pferdeartigen Gesicht näherten.
»Sie können enorm gut riechen und selbst zwischen subtilen Geschmacksnuancen unterscheiden, weil sie so, chemisch orientiert sind.«
»Soll das heißen, er kann Gold schmecken?«,
hauchte Mum, als seine Drachenzunge über die Krone tastete.
»Ja, und riechen!«
Mum fragte sich, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür war, dass die Krone wirklich aus Gold bestand. Bestimmt ließ sie sich nur hinter dem Komma ausdrücken, und zwar nach der Null. Vielleicht Goldfolie auf Kupfer. Ja, das genügte, um Menschen zu täuschen. Dann überlegte Mum, wie Menschen auf angeblichen Zucker reagierten, der sich im Kaffee als Salz entpuppte. Die Klaue des Drachen löste sich in einem anmutigen Bogen vom Maul und traf den Hohepriester, der gerade fortzuschleichen versuchte. Der Hieb schleuderte den alten Mann hoch in die Luft. Als er den Scheitelpunkt seiner Flugbahn erreichte und aus vollem Hals schrie, drehte das Ungeheuer den Kopf, öffnete den Rachen und...
»Potzblitz!«
entfuhr es Lady Cassidic. Die Zuschauer in den Straßen stöhnten.
»Welch enorme Temperatur!« brachte Mum hervor. »Ich meine, es ist überhaupt nichts übrig geblieben, nur eine Rauchwolke.«
Erneut regte sich etwas zwischen den Trümmern. Eine zweite Gestalt stand auf und lehnte sich benommen an die Reste eines geborstenen Balkens. Lupin Wonse in einem Kokon aus Ruß gehüllt. Mum beobachtete, wie der Sekretär in zwei kanaldeckelgroße Nüstern blickte. Wonse lief los. Mum fragte sich, was man bei einer solchen Flucht empfand. Man musste jederzeit damit rechnen, von einem Flammenstrahl getroffen zu werden, der selbst Stahl verdampfen ließ. Nun, vermutlich fühlte man sich unter derartigen Umständen nicht besonders wohl. Wonse schaffte es halb über den Platz, bevor der Drache überraschend flink vorsprang und ihn packte. Die Klaue hob den Mann hoch und hielt ihn dicht vor den Rachen. Eine Zeit lang musterte das Ungetüm die winzige Gestalt, drehte sie dabei hin und her. Dann stampfte der Drachen auf drei Beinen davon, schlug ab und zu mit den Flügeln, um das Gleichgewicht zu wahren, und näherte sich dem Gebäude, das erst der Palast des Patriziers und für sehr kurze Zeit der Regierungssitz des Königs gewesen war. Das riesige Wesen übersah die ängstlichen Zuschauer, die stumm an Wänden und Mauern pressten. Mit entmutigender Mühelosigkeit stieß er den granitenen Torbogen beiseite. Die eisenbeschlagene und sehr massive Tür hielt erstaunliche 10 Sekunden lang stand, bevor sie sich in einen Haufen glühender Asche verwandelte. Der Drache setzte den Weg fort. Lady Cassidic drehte sich verwirrt um. Mum hatte zu lachen begonnen. Es war ein irres Lachen und Tränen quollen ihm in die Augen. Er lachte und lachte, sank dabei langsam an dem Zierbrunnen hinunter und streckte die Beine von sich.
»Hurra, hurra, hurra!« kicherte er und schnappte nach Luft.
»Himmel, was ist los mit dir?« fragte Lady Cassidic.
»Schwenkt die Fahnen, blast die Becken, röstet die Glocken, wir haben ihn gekrönt. Endlich gibt es einen König in der Stadt, hoho!«
»Hast du getrunken?«
erkundigte sich ihre Ladyschaft argwöhnisch.
»Noch nicht«, gluckste Mum, »noch nicht, aber das hole ich bald nach.«
Er lachte noch immer und wusste, wenn er aufhörte, fielen Niedergeschlagenheit und Verzweiflung wie ein bleiernes Soufflé auf ihn herab. Ganz deutlich sah er die Zukunft Ankh Morpork's. Immerhin war der Drache eindeutig erhaben. Er trug kein Geld und er konnte auch nicht antworten. Außerdem fiel ihm die Innenstadtsanierung bestimmt nicht schwer. Er riss die alten Gebäude nicht ab, sondern schmolz sie nieder.
»Darauf läuft es hinaus«, dachte Mum. »Typisch für diese Stadt. Wenn man das Biest nicht besiegen oder bestechen kann, so setzt man es eben auf den Thron und behauptet, das sei von Anfang an beabsichtigt gewesen. Viva Draco!«
Mum stellte fest, dass ich ihm wieder das kleine Kind genähert hatte. Es winkte freundlich mit einem Fähnchen und fragte,
»Darf ich noch einmal Hurra rufen?«
»Warum nicht?« erwiderte er. »Bald bist du damit nicht mehr allein.«
Aus der Richtung des Palastes erklangen die Geräusche eines gründlichen Zerstörungswerks. Errol biss in einen Besenstiel, zog ihn über den Boden und winselte vor Anstrengung, als er ihn aufrichtete. Mehrere Minuten lang schnaufte und keuchte der kleine Sumpfdrache hingebungsvoll, und nach einigen Versuchen gelang es ihm schließlich, den Stiel zwischen die Wand und den großen Krug mit Lampenöl zu schieben. Er legte eine Pause ein, atmete wie ein Blasebalg und drückte zu. Zunächst leistete der Krug hartnäckigen Widerstand und schwankte einige Male hin und her, doch dann gab er auf und zerbrach auf den Fliesen. Dickflüssiges, sehr schlecht raffiniertes Öl bildete eine schwarze Pfütze. Errols breite Nüstern zuckten. Irgendwo in seinem Hinterkopf klickten unvertraute Synapsen wie Telegrafenmasten. Große Datenbrocken glitten durch die zentralen Nervenstränge zur Nase und lieferten unerklärliche Informationen, bei denen es um Dreiwertigkeiten, Alkane und geometrische Isomere ging. Der größte Teil davon verfehlte allerdings jenen kleinen Bereich von Errols Gehirn, den er benutzte, um Errol zu sein. Er begriff nur, dass er plötzlich sehr, sehr durstig war. Etwas Bedeutendes geschah im Palast. Mehrmaliges Krachen wies auf einstürzende Mauern und herunterfallende Decken hin. Der Patrizier von Ankh-Morpork lag in einem von Ratten heimgesuchten Kerker, hinter einer Tür mit mehr Schlössern und Riegeln als im Tresorraum einer wichtigen Bank. Er lauschte und lächelte in der Dunkelheit.